Wir wollen heute noch mal über die Auferstehung reden. Letzte Woche war Ostern, Ostersonntag. Lass uns noch mal der Auferstehung nachgehen. Weil die Schockwelle der Auferstehung breitet sich aus bis in unsere Zeit, bis in unsere Gegenwart. Und das Ereignis der Auferstehung im Jahr, sagen wir 33, das markiert eigentlich den allergrößten geistlichen Einschnitt seit dem Anfang der Welt. So etwas, was dort passiert ist, ist vorher noch nie passiert. Und dann wollen wir heute auf den Grund gehen, ob die Auferstehung wirklich so etwas Einzigartiges ist oder ob das nicht ein bisschen Übertreibung ist. Weil es gibt ja noch andere Leute in der Bibel, die entweder nicht gestorben sind oder die wieder zurückgekommen sind ins Leben. Zum Beispiel ein Henoch aus dem 1. Mose, der ist plötzlich weggenommen worden. Das heisst, er wandelte mit Gott und war plötzlich nicht mehr da, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ich stelle mir so vor, dass er, also vielleicht ist es ein bisschen zu wörtlich, aber gewandelt ist mit Gott, vielleicht spaziert. Gott spaziert ja gern, wissen wir, seit dem Garten Eden. Also, dass er mit Gott spaziert ist und plötzlich ist er nicht mehr da gewesen. Plötzlich ist er nicht mehr heimgekommen von seinem Spaziergang. Gott hat ihn weggenommen. Aber er ist nicht im eigentlichen Sinn gestorben. Oder ein Prophet Elia, der im Feuerwagen wie weg ist, verschwunden ist. Und Elisa steht noch unten dran, der Mantel fällt noch am Boden, aber der Elia ist weg. Aber die beiden haben den Tod nicht besiegt, sondern sie haben ihn wie umschifft. Sie sind quasi ohne körperlich zu sterben zu Gott gekommen. Oder dann haben wir einen Lazarus und andere, die sind von den Toten auferweckt worden. Ein Lazarus, nachdem er 4 Tage lang im Grab war. Und dann kommt Jesus und steht vor ihn an oder vor das Grab und ruft ihn raus aus dem Tod wieder zurück ins Leben. Der Lazarus ist wieder zurückgekommen ins Leben, aber letztlich ist der Lazarus auf sehr dramatische Art dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Er ist zurückgekommen und er ist wieder ganz der Alte gewesen. Die Leute sind natürlich extrem erstaunt gewesen, aber er ist zurückgekommen in seinen alten Körper. Und einige Jahre oder Jahrzehnte später ist auch der Lazarus gestorben. In dem Sinn ist die Verstehung von Jesus einzigartig. Da wird der Tod nicht umschifft, er wird auch nicht einfach um ein paar Jahre nochmal verzögert, sondern da wird gestorben, da wird begraben, da wird abgefahren ins Reich vom Tod. Jesus ist die ganze Realität, Jesus ist so tot gewesen, wie man nur sein kann. Und zumindest in dem Tod hinein passiert etwas. Nicht ein kleiner Lebensfunke, nicht quasi nochmal ein neuer Herzschlag, wo Jesus aus dem Nahtoderlebnis wieder zurück ins Leben holt, sondern die Bibel beschreibt es als eine gewaltige Stärke, die hier am Werk ist. Die ganze Kraft Gottes, die wie ins Totenreich eindringt und das Reich in seinen Grundfesten erschüttert. Und was da passiert, dürfen wir nicht verwechseln mit einer Auferweckung, zum Beispiel vom Lazarus. Weil Jesus kommt nicht einfach wieder zurück ins Leben. Jesus ist nicht wieder ganz der Alte. Jesus schleicht sich nicht wieder aus dem Totenreich davon, sondern Jesus besiegt den Tod als der letzte, unüberwindbare Feind von jedem Mensch. Jesus geht gar nicht wieder zurück ins Leben, sondern Jesus geht eigentlich voraus. Jesus durchbricht die Schranken vom Tod und geht weiter. Er geht weiter Richtung Auferstehung. Ich stelle mir es vor meinem inneren Auge so vor, dass da ein grosses Sackgasszeichen vor Jesus steht. Aus dieser Sackgasse kannst du nicht einfach weitergehen. Dort ist wie vorbei und fertig. Und Jesus durchschreitet die Sackgasse vorbei an all diesen Sackgassenzeichen und bahnt einen neuen Weg. Einen Weg, wo vor ihm noch niemand gegangen ist. Und zum ersten Mal ist der Tod überwunden. Und der letzte Gegenspieler, den alle für unbesiegbar gehalten haben, wird besiegt. Die letzte Sackgasse wird durchschritten. Mit der Auferstehung von Jesus passiert etwas völlig Neues. Das ist nicht Wiederherstellung vom Alten, sondern es ist eigentlich eine Neuschöpfung. Und aus dem leeren Grab am Ostermorgen weht uns eigentlich Schöpfungsluft entgegen. Da ist der Schöpfer Gott ist wie zurück an die Arbeit gegangen. Er schafft etwas Neues. Die Neuschöpfung ist angebrochen. Während der alte Mensch, wenn wir ganz weit zurückgehen, Adam und Eva, die sind ja der Schlusspunkt gewesen von der alten Schöpfung. Krönung, der Höhepunkt, ist der neue Mensch, Jesus, der Anfangspunkt der neuen Schöpfung. Und jetzt, beziehungsweise im Jahr 33 nach Christus passiert etwas ganz Neues. Wenn wir hier eine Linie haben, vom Zeitstrahl der Menschheit, das menschliche Leben und Sterben, Werden und Vergehen, und hier das Jahr 33, dann bricht Jesus wie aus dieser Linie aus, aus dem Zeitstrahl aus. Jesus ist nicht mehr länger auf dieser Linie, er ist nicht mehr länger auf dem Zeitstrahl von Leben und Tod. Er hat den Zeitstrahl verloren und lebt jetzt ein komplett neues, ewiges Leben, ein Leben in der neuen Schöpfung, ein Leben in der Auferstehung. Er ist, wie die Bibel sagt, der Erstgeborene aus den Toten. Und was uns Christen zusammenbringt, ist nicht eine gemeinsame Tradition oder eine gemeinsame Art oder eine gemeinsame politische Ausrichtung oder Interesse oder so etwas, sondern was uns zusammenbringt, warum wir uns versammeln oder um wer wir uns versammeln, ist um die Person, die in der Überzeugung, dass er der Erste ist, der Erstgeborene, der, der auferstanden ist. Und um ihn herum versammeln wir uns. Das heisst, wir glauben im Gegensatz zu einer uns umgebenden, säkularen, oft materialistischen Kultur eigentlich nicht mehr an ein Ende vom Leben. Wir verleugnen nicht die Realität vom körperlichen Tod, aber wir glauben nicht mehr an seine Macht. Der körperliche Tod ist weiterhin eine statistische Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit. Sofern jetzt Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir sterben. Aber seine Macht, um das Leben zu beenden, ist ihm im Jahr 33 nach Christus genommen worden. Der Tod ist jetzt schon besiegt. Der Tod hat seine geistliche Macht verloren. 1. Korinther 15 ist das grosse Auferstehungskapitel der Bibel, vom Neuen Testament. Und in 58 Vers leitet Paulus nur ein Thema dar, nämlich die Auferstehung und die Bedeutung der Auferstehung, die Realität. Weil es hat offensichtlich Leute gegeben in Korinth, die haben nicht geglaubt, dass die Toten auferstehen werden. Und der Paulus fährt hier an, bei dem Punkt, beim Jahr 33, bei der Auferstehung von Jesus, und leitet dar, dass, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, wenn das nicht passiert ist, wenn das Grab nicht leer gewesen ist, dann würde unseren Glauben überhaupt keinen Sinn machen. Ich lese die Verse gerade vor. Die Existenz von einer Kirche, die Existenz von Gläubigen, von Christen, das wäre der grösste Witz. Es wäre wie eine falsche Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich nicht wird erfüllen wird. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre vor 1990 Jahren oder 91 Jahren, dann würde alles keinen Sinn machen. Das Christentum würde keinen Sinn machen. Die FEG wäre keine gute Sache. Wir könnten rausgehen und das Wetter geniessen und der Letzte könnte das Licht löschen. 1. Korinther 15, Vers 16 beschreibt das der Paulus sehr leidenschaftlich. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und dann richtet sich im Verlauf von dem Kapitel der Blick vom Apostel nach vorne, also nicht mehr zurück in die Vergangenheit, aufs Jahr 33, sondern der Blick richtet sich vorne. Die Auferstehung von Jesus hat Auswirkungen auf die Zukunft. Und ich lese die letzten Verse, oder fast die letzten Verse vom Kapitel, ab Vers 51. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen, und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Es wird also ein Moment kommen, wo der Tod seine letzte Macht verlieren wird, wo er wie nicht mehr stattfinden wird, wo er nicht mehr sein wird. Niemand wird mehr sterben und niemand wird mehr einen vergänglichen Körper haben. Und der Moment liegt irgendwo da in der Zukunft. Aber der Zeitstrahl von Werden und Vergehen, von Leben und Sterben, geht irgendwann zu Ende. Der Sieg ist schon errungen, irgendwann an dem schönen Sonntagmorgen im Jahr 33. Aber er wird Auswirkungen haben auf die Zukunft. Und als Christen glauben wir nicht einfach an eine Unsterblichkeit der Seele, einfach schön, wir leben nachher irgendwie geistig weiter, sondern an eine Auferstehung vom Körper, an eine Auferstehung der Toten, die eines Tages wird stattfinden. Also der Zeitpunkt wird kommen, ich habe jetzt keine Jahreszahl angeschrieben, weil ich sie nicht weiss, aber der kommt irgendwann in der Zukunft, wo Jesus den Tod wie ganz wird besiegen und wo der Tod wird beendet sein, seine ganze Macht verlieren. Und als Christen bewegen wir uns zumindest in dieser Realität. Also, da ist jetzt Flipchart fertig, aber ihr versteht schon, eigentlich wird es noch weitergehen. Als Christen bewegen wir uns in dieser Realität. Von der Auferstehung von Jesus. In dieser Dimension sind wir. Die Auferstehung von Jesus ist nicht nur etwas, was in der Vergangenheit mal passiert ist und wo wir uns Jahr für Jahr am Ostermorgen mit Osterhäse und Eier und einem schönen Brunch irgendwie daran zurückerinnern. Und es ist auch nicht etwas, was einfach nur in der Zukunft irgendwann wird seine letzten Auswirkungen haben, sondern es ist etwas, eine Realität, wo wir heute schon dürfen drin leben. Im Da und Jetzt. Und ich lese euch einen Vers vor aus Epheser, aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 17. Es ist ein Gebet, das Paulus betet. Es sind vier Verse und im vierten Vers kommt dann die Realität der Auferstehung drin vor. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und jetzt kommt's, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Gleichkraft, wo am Ostermorgen das Fundament vom Totenreich erschüttert hat, wo etwas im Tod zerbrochen hat und Jesus dem Tod entrissen hat. Die Gleichkraft, wo der Stein durch einen Engel weggeschoben hat und die Erde hat beben, steht es im einen Evangelium. Die gleiche überwältigend grosse Kraft, wo Jesus auf Verstehungsleben eingehaucht hat und ihn hat aufstehen aus dem Grab und rausgekommen. Die gleiche Kraft ist jetzt unter uns und in dir am Werk. Überwältigend, gross und gewaltig, so nennt es der Paulus. So wie er jetzt gerade relativ friedlich da vor mir sitzt. Die Kraft ist in euch und unter euch am Werk. Und wenn dein Glaube kraftlos geworden ist, wenn du dich ein bisschen müde fühlst oder ein bisschen träge, geistlich vielleicht ein bisschen schläfrig, dann liegt es nicht daran, dass die Verstehungskraft von Jesus ihre Power verloren hat. Die Verstehung war nicht einfach eine Explosion von ganz langer Zeit, wo jetzt wie abgeflacht ist und wo nicht mehr so wirkt, sondern seine Verstehungskraft ist heute noch in uns am Werk. Unser Gott schläft nicht und ist nicht müde geworden, schlummert nicht. Es ist noch genug Auferstehungskraft da, sie ist noch nicht aufgebraucht. Und du kannst heute Morgen innerlich wie ans leere Grab gehen. Und die Stimmung von dem leeren Grab in dich aufnehmen. Der weggerollte Stein, der besiegte Tod, der Schreck und die ganze Freude der Jüngerinnen und Jünger. Und die Kraft, die von dort ausgeht, lass uns gemeinsam zum Verstandenen gehen, zu Jesus, lass dich neu fühlen mit dem Heiligen Geist, der ein Geist der Auferstehung ist. Die Auferstehungskraft ist heute in dir, in uns lebendig. Und wie der Paulus betet, möge Gott doch unsere Augen für das öffnen, dass wir die Augen offen sind, dass wir den Geist von der Weisheit und Offenbarung haben. Und auch wenn die Kräfte vom äußeren Mensch, dein Körper vielleicht schwächer wird oder aufgerieben wird, wird dein innerer Mensch Tag für Tag erneuert durch die Auferstehungskraft. Überleg dir doch gerade jetzt einen Moment und dann, wenn wir beten und nachher geht es noch weiter mit der Predigt, welcher Bereich von deinem Leben braucht so eine Auferstehungskraftspritze? Vielleicht irgendeine Müdigkeit oder ein wie eingeschlafen sein, geistlich. Vielleicht irgendeine Abhängigkeit, wo du einfach nicht los wirst. Vielleicht eine Krankheit, die dich schon lange plagt. Oder vielleicht drehst du mit dir um so eine diffuse Angst vor dem Tod, wo du gar nicht genau weißt, wo die herkommt und was die soll. Aber vielleicht kann man die einfach heute Morgen vor Gott bringen und sie dieser Auferstehungskraft Gottes aussetzen. Lass uns vor Gott kommen und ihn darum bitten. Jesus, lass die Kraft der Auferstehung sichtbar werden in unserem Leben. Und wir bringen dir die Sachen, die uns in den Sinn kommen, wo wir die Kraft wirklich brauchen, wo wir sie erwarten, wo wir sie erbitten. Und auch die Art, wo wir vielleicht resigniert haben und gar nicht mehr recht daran glauben. Aber wir beten, dass du kommst mit der Kraft der Auferstehung in unserem Leben und dass die gleiche Kraft, die dich, Jesus, von den Toten auferweckt hat, jetzt in uns am Werk ist. Und wir beten darum, Herr, dass du uns ganz wach machst, dass du uns hilfst, vom Schlaf aufzustehen, aufzuwachen von den Toten. Wir beten, dass dein Licht unter uns leuchtet. Dein Auferstehungslicht von dem Ostermorgen. Dass dein Licht leuchtet unter uns, dass es in unser Leben strahlt. Und wir beten, Herr, für unsere Gemeinde, dass sie eine Gemeinde sein darf, die lebt aus der Kraft der Auferstehung von Jesus. Nimm du alle geistliche Schläfrigkeit und Trägheit und Müdigkeit weg aus unserem Leben und lass uns aus dieser Kraft herausleben. Amen. Die Auferstehung ist nicht einfach nur eine Kraft, so eine dynamitmäßige Kraft, die irgendwo über uns hinweggeht, sondern sie hat auch eine rechtliche Dimension. Die Auferstehung von Jesus ändert deinen Status, wenn man so will. Da geht nicht einfach ein Wirbelsturm über dich hinweg, sondern sie bewirkt etwas in deinem Leben. Es macht etwas in dir. Wenn du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dann hat sich an deiner geistlichen Realität etwas grundlegend geändert. In Epheser 2 schreibt der Paulus: Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Also der Tod von Jesus liegt ja in der Vergangenheit. Und dein Tod liegt auch in der Vergangenheit. Und das Leben, das du jetzt lebst, ist jetzt schon das Leben von der neuen Schöpfung. Es heisst nicht, Gott wird uns lebendig machen, irgendwann in der fernen Zukunft, sondern Gott hat uns lebendig gemacht, zusammen mit Christus. Und im Kolosser 2 schreibt der Paulus ganz etwas Ähnliches. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Mit dem Vers müssen wir mit einem alten Missverständnis aufräumen. Nämlich mit dem Missverständnis, dass das ewige Leben erst anfängt, quasi nach dem Sterbebett, wenn du gestorben bist, in der Zukunft, im Himmel oder in der Ewigkeit. Es fängt nicht erst dann an, sondern das ewige Leben fängt an in dem Moment, wo du zu Jesus umkehrst. Oder sagen wir, im Moment von deiner Taufe, im Moment, wo dein Glaube anfängt, wirst du mit ihm begraben und wirst du mit ihm auferweckt. Und sein Tod ist dein Tod und seine Auferstehung ist deine Auferstehung. Der Tod liegt hinter dir und das ewige Leben hat schon angefangen. Und du bist jetzt schon eine neue Schöpfung. In deinem Geist, in deinem Inneren ist etwas ganz neu geworden. Wenn jemand zu Jesus Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues ist geworden, heisst es im 2. Korinther 5. Du bist eine neue Kreatur, wie es manchmal übersetzt wird, eine neue Schöpfung. Und die gleiche Schöpfungsluft, die aus dem leeren Grab rausgeströmt ist, die gleiche Auferstehungsluft, weht auch, wenn du zu Jesus umkehrst, wenn du ein neues Leben mit ihm anfängst, oder bei deiner Taufe, wenn du aus dem Wasser rauskommst, weht die gleiche Auferstehungs- und Schöpfungsluft. In Römer 6 steht Folgendes. Fast jeder Brief aus der Evangelie beschäftigt sich irgendwie mit der Realität der Auferstehung. Darum kommen heute ganz viele Vers. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Also du lebst im Vergleich zu früher noch nicht mehr unter dem Herrschaftsanspruch von der Sünde, sondern unter dem Herrschaftsanspruch von Gott. Und ein paar Vers später sagt der Paulus, haltet euch gegenüber der Sünde für tot, aber lebendig gegenüber Gott in Jesus Christus. Ich glaube, da liegt wie ein Schlüssel drin, sich für tot zu halten gegenüber der Sünde. Und wenn Sünde nächstes Mal an deine Türe klopft, kannst du freundlich aufmachen und sagen, es tut mir leid, aber der, der da gewohnt hat, lebt nicht mehr. Der ist gestorben, leider verstorben. Du stehst nicht mehr unter der Macht der Sünde, weil sie hat keinen Herrschaftsanspruch mehr über dich. Sie kann dich sehr wohl noch herausfordern, sie kann dich versuchen, sie kann dich stressen, aber du bist ihr nicht mehr hilflos ausgeliefert, so wie früher. Und möglicherweise löst das bei dir jetzt ein bisschen Stress aus, weil du merkst, so ganz funktioniert das noch nicht mit dem Auferstehungsleben bei mir. Vielleicht denkst du, du bist der Einzige, aber du bist wahrscheinlich nicht der Einzige. Die Regionen in deinem Herz, in deinem Leben, wo das scheinbar wie noch nicht ganz angekommen ist, vielleicht hörst du jetzt, hey, also sorry, du solltest das schon längstens im Griff haben. Jesus ist schließlich auch verstanden, streng dich noch ein bisschen mehr an. Du müsstest doch ein bisschen mehr Mühe geben, um die Sünde zu überwinden. Aber das ist gar nicht, was ich heute Morgen sagen möchte. Weil die allerschönsten Sätze in der Bibel fangen nicht an mit «du musst», sondern sie fangen an mit «er hat». Er hat uns aus der Gewalt von der Finsternis befreit und er hat uns versetzt ins Reich vom Sohn, von seiner Liebe. Und klar, wir müssen auch Sachen, das ist schon so, aber unser Leben baut nicht auf unserem Müssen, sondern es baut auf seinem vollbrachten Werk, auf den geschaffenen Tatsachen, auf den sicheren Verheißungen. Weil das neue Leben der Auferstehung, das leben wir nicht aus eigener Kraft, nicht aus uns raus, sondern Gott hat uns ein Leben geschenkt in der Kraft von seiner Auferstehung. Und lasst uns neu anzapfen heute Morgen an seine Auferstehungskraft und die vollendeten Tatsachen feiern, die er geschaffen hat. Kolosser 3 schreibt der Paulus Folgendes. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Gott in der Gegenwart Gottes, mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ich glaube, wir brauchen wie ein neues Staunen darüber, dass nicht nur Jesus den Weg gegangen ist, sondern dass er uns mitgenommen hat auf jeder Etappe von dem Weg. Mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm aufgefahren und sogar mit ihm aufgefahren an himmlischen Ort. So, wir sitzen mit ihm an himmlischen Ort. Lasst uns heute Morgen während der Anbetung mal etwas ausprobieren. Etwas, wo vielleicht ein bisschen riskant ist. Aber lasst uns nur mal jetzt für die Zeit, für den Rest vom Gottesdienst, das können wir uns leisten. Sämtliche geistlichen To-Dos, die wir haben, alles, was wir eigentlich noch müssten, um wirklich quasi in der Heiligung irgendwie noch ein bisschen vorangeschritten zu sein, lasst uns das nur mal für jetzt, nur mal für die nächste halbe Stunde auf die Seite legen. All die Checkboxes, die du noch müsstest abhaken, um ein guter Christ zu sein. All die Sünden, die du noch müsstest loswerden. All die Abhängigkeiten, die du noch in deinem Leben hast, die du noch müsstest bereinigen, Sücht, die du müsstest loswerden. All die Bereiche, wo du dich noch müsstest verändern. Meistens wissen wir ja ganz genau, was das für eine Liste ist. Vielleicht sind es noch 2 Punkte bei dir und 10 Punkte bei deinem Nachbarn oder 100, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben doch die Liste vor uns. Vielleicht kommen dir die Sachen in den Sinn. Leg mal das jetzt für die nächste halbe Stunde einfach ab. All die Scham, die dich plagt wegen dem. Lass das nur mal für jetzt los. Du kannst dich später wieder darum kümmern, aber mach jetzt mal einfach für die Zeit der Anbetung eine Pause davon. Und lass uns stattdessen Folgendes machen. Wir singen fröhliche Auferstehungslieder heute Morgen. Lass uns die Auferstehung von Jesus feiern. Lass uns gemeinsam staunen und einfach auf ihn schauen und gar nicht auf uns. Ihm unsere Dankbarkeit ausdrücken für das, was er für uns gemacht hat. Auch dann, wenn du in deiner Heiligung noch ein bisschen unfertig bist, noch nicht ganz ein fertiges Produkt. Auch dann, wenn du in einzelnen Bereichen von deinem Leben vielleicht noch herausgefordert bist. Aber lasst uns jetzt für die Zeit einfach auf Jesus schauen. Jesus ist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Lasst uns darauf schauen, wie Jesus am Kreuz hängt, wie Jesus aus dem leeren Grab rauskommt, wie Jesus zum Himmel auffährt. Und wenn wir so auf Jesus schauen und ihm zusingen, dann sehe dich selber mit Jesus. Mit Jesus im Grab. Mit Jesus im Totenreich. Mit Jesus in der Auferstehung. Mit Jesus versetzt an himmlische Art. Nicht, weil das einfach eine schöne Affirmation ist oder positives Denken, sondern weil es der geistlichen Realität entspricht, wo du eigentlich drin lebst. Und weil es die Art und Weise ist, die Perspektive, wie Gott dich sieht. Gott sieht nicht nur deine Herausforderungen, die sieht er auch. Aber Gott sieht auch seine Möglichkeiten. Gott sieht auch die Kraft der Auferstehung von seinem Sohn in dir am Werk. Und vielleicht ist es riskant, um die Sachen einfach mal loszulassen. Aber mir ist irgendwann etwas aufgegangen, wo ich stark den Eindruck habe, dass es so ist. Wir können Jesus gar nicht anbeten, ohne dass er uns dient. Was für ein Gott ist das? Also wir können wie unseren Blick ganz auf ihn werfen und nur auf ihn schauen. Und was er macht, ist, er kommt zu uns und er dient uns. Er wäscht uns die Füße, er wäscht uns das Geschirr, er füllt unsere Steuererklärung aus, er meint unseren Rasen, er hilft uns, er dient uns, einfach weil es ist, wer er ist. Er kriegt es wie nicht weg, er kann gar nicht anders. Jesus ist ein Diener und wenn wir Jesus begegnen und ihn arbeitet, passiert es wie, eben, es entspricht einfach seinem Charakter, er kann nicht anders, als uns zu dienen, als für uns da zu sein. Und dann ist dem Jesus begegnen in dieser Zeit von der Anbetung. Und weil das so ist, weil Jesus so ein wunderbarer Diener ist, dürfen wir ganz unverkrampft vor Gott kommen. Entweder ist das Grab leer oder das Grab ist nicht leer. Aber wenn das Grab leer ist, dann ist Jesus der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Wenn das Grab leer ist, dann wird Jesus das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch zur Vollendung bringen. Wenn das Grab leer ist, dann haben wir eine Auferstehungshoffnung, die über unsere Unzulänglichkeiten rausgeht. Dann können wir darauf vertrauen, dass Jesus mit uns, mit dir und mit mir ans Ziel kommt. Lass uns beten. Jesus, wir wollen heute auf dich schauen, wir wollen die Realität von deiner Auferstehung feiern. Richt du unseren Blick auf dich, Jesus. Wir alle schauen, wir dürfen mit unverhülltem Angesicht auf dich schauen, die Herrlichkeit vom Herrn sehen. Wir dürfen sie sehen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild vom Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir dir, Jesus, immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr Anteil von dir und von deiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung ist nicht unser Werk, sondern es ist dein Werk. Es ist das Werk von deinem Geist. Und so laden wir dich einfach nochmal herzlich ein, Heiliger Geist, in die Zeit, wo wir die Auferstehung von Jesus feiern, wo wir an Ostern zurückdenken und die Realität nochmal dürfen, ja, gegenwärtig haben hier bei uns. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust. All das, was du tun möchtest, jeder Durchbruch in unserem Leben, jede Freisetzung, jedes Aufwecken und Aufwachen und vielleicht manchmal auch Auferstehen aus den Toten. Komm, Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen in dieser Zeit. Amen.